Die heutige Folge wird euch präsentiert von HiCoach, der smarten Software für Tennistrainer und Tennisschulen. Folge 173, liebe Advantage-Hörerinnen und voll liebe Patreon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Diesmal haben wir uns ausführlich Zeit gelassen. Das hatte mehrere Gründe. Aber zunächst begrüße ich meinen Co-Host ganz herzlich virtuell zugeschaltet nach Frankreich. Hallo Daniel Wollemasua. Guten Abend
zu dir. Herr Janiger, wer hatte mehr Matches? Wer war erfolgreicher? Und wer war der Hauptgrund dafür, dass wir jetzt uns so lange nicht gemeldet haben?
Wer hat wie viel Ausreden gesammelt, damit es zählt? Ich würde sagen, ich bin diesmal Sieger der Ausreden. Ich muss zugeben, wir hätten Folgen geschafft, mindestens eine Folge, aber diesmal habe ich mich ein bisschen quergestellt in der vorletzten Woche. Und in der letzten Woche war es ja bei dir so, dass du dann nochmal auf ein anderes Turnier gereist bist und dann war es einfach schwierig, ne?
Ja, beide immer aufgrund von Matchvorbereitungen passen müssen. Und ich gratuliere dir jetzt erst nochmal hier on air herzlich zum Aufstieg.
Zum mutmaßlichen Aufstieg.
Okay. Also es müssen noch Pflichtsiege her. Ja, ich möchte es jetzt nicht jinxen. Aber zumindest schon mal zum Sieg im Topspiel, zum Sieg im wichtigen Spiel. Und ich fand sensationell, dass wir hier eine Folge verschoben haben, damit du die Woche ordentlich trainieren kannst und dich darauf vorbereiten kannst. Es hat sich zum Glück auch ausgezahlt, aber ich möchte in Zukunft keinen Druck mehr von dir haben. Das habe ich dir auch offline schon gesagt, wenn ich mich mal entschuldige, weil ich am nächsten Tag erstes Match spiele oder so. Das hat bislang eh ganz gut immer funktioniert. Aber deine professionelle Herangehensweise wurde in dem Fall belohnt und deswegen musste der Podcast unter anderem warten und natürlich, weil ich jetzt schon 50 Matches, glaube ich, dieses Jahr gespielt habe. Ich bin auf Rekordjagd, aber der Körper hält, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Hast du deine Hochleistungssportwoche schon verarbeitet?
Ja, es sind zwei verschiedene Ebenen. Also mir geht es jetzt gerade wieder gut. Wie so oft, und die Stammhörerinnen wissen das ja, wenn ich so in Phasen arbeite, du bist ja auch, wir haben ja auch oft drüber geredet, du sagst so, ja, Konstanz wird belohnt und so weiter. Ich finde das immer in meiner Jobblase, so wie ich arbeite, extrem schwierig. Jetzt zum Beispiel diese Mailand-Tage, Olympische Spiele waren ja mit An- und Abreise so 22 Tage am Stück. Und die erste Woche nach Mailand habe ich extrem gut gemeistert, habe mir viele Termine gelegt, habe so notwendige Sachen gemacht, wie zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Die Hörer in der letzten Folge werden sich erinnern. Und dann bin ich so in der zweiten Woche so ein bisschen getroppt vom Energielevel. Ist ja kein großes Geheimnis, dass ich das ein oder andere Mal in der Vergangenheit hier auch öffentlich drüber gesprochen habe, was so die mentale Gesundheit angeht. Es war nicht schlimm, aber der Körper hat so Signale ausgesendet, so nach dem Motto, hey, mach mal so ein bisschen Piano auf der einen Seite, nimm dir mal Auszeiten. Auf der anderen Seite war diese zweite Woche nach der Rückkehr sozusagen diese Möchtegern-Profi-Woche von mir, weil wir freitags das mutmaßliche Aufstiegsspiel hatten und ich in der Woche jeden Abend trainiert habe und ich auch seit der Rückkehr aus Mailand bis zu diesem Spiel waren es 12 Tage, ja, müsste hinkommen, und ich habe 10-mal trainiert plus 4-5-mal Fitnessstudio oder so. Also ich habe es irgendwie so aus Sportler, Amateursportler-Sicht voll gut geschafft, das Pensum zu schaffen, aber in dieser zweiten Woche andere Sachen nicht so gut geschafft oder nur das Notwendigste gemacht, für die Fechter gearbeitet, für den Deutschen Fechterbund etc. Und da habe ich tatsächlich, liebe Hörerin, zweimal zum Volley gesagt, ey, lass mal lieber heute lassen, ich fühle mich nicht gut genug und auch nicht gut genug vorbereitet, weil da bin ich auch echt stolz drauf, wir bereiten uns hier auf die Folgen immer gut vor, um euch auch Substanz zu liefern. Und das Gefühl hatte ich nicht. Gerade was diese Themen angeht, die Anfang März ja Phase waren, wie den Krieg im Nahen Osten und wie die Tenniswelt damit umzugehen hatte. Deswegen war das die richtige Entscheidung. Und letzte Woche war es dann halt bei dir wieder auch aktiver. Deswegen haben wir jetzt uns heute zusammengefunden. Und ich gebe euch schon mal eine kleine Aussicht, was wir heute besprechen wollen. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen privat geredet, reden gleich natürlich wie immer ein bisschen über Wollys Profi-Tennis-Situation und dann über den Ausgang von Indian Wells. Ihr wisst das natürlich, Jannik Sinner hat triumphiert bei den Herren und Sabalenka bei den Damen in einem super engen Match gegen Rybakina. Und wir wollen auch ein bisschen über die spielerische Entwicklung und die Ziele von Sascha Zverev sprechen und haben uns dazu entschieden, Schwerpunkte zu setzen, die zu uns passen. Und auch wenn es jetzt schon vielleicht wieder 10 Tage her ist, aber ja politisch immer noch aktuell ist und die Tour auch weiterhin beschäftigen wird, wollen wir noch ein bisschen über den Nahen Osten und das reden, was passiert ist rund um das Ende in Dubai und auch um ein Challenger-Turnier. Und da hat Wolli auch wirklich coole Einsichten, weil er fast dort auch gespielt hätte. Reden am Ende ein bisschen über Todesdrohungen, die eine Spielerin bekommen hat und gucken mal, wie weit wir zeitlich heute kommen. Weil Wolli, du bist wo genau in Frankreich?
Ja, bei den ganzen Turnieren, die ich die letzten Wochen gespielt habe, kommt man ja schon ein bisschen... Ja, kommt man gar nicht mehr hinterher. Ich bin jetzt gerade in Toulouse. Sehr schöne Stadt. Gutes Wetter heute erwischt. Ersten Trainingstag hinter mir. Für mich geht's morgen los. Das ist jetzt die zweite Woche von dreien auf meinem Frankreich-Trip. Letzte Woche war ich in Paris und habe dort die Doppelkonkurrenz gewonnen, im Einzel zweite Runde verloren. Die Woche davor war ich ja in der Schweiz, wo es im Einzel und im Doppel sehr, sehr gut lief. Und dann habe ich nächste Woche in Saint-Dizier, 3 Fahrtstunden von Paris entfernt, noch das letzte Indoor-Turnier für diese Saison und musste jetzt gezwungenermaßen quasi die Turniere aneinander reihen, weil der Turnierplan jetzt bis dann zur nächsten Woche die Hallenturniere noch hergibt und danach Hardcourt in Europa nur ja ganz schwer oder eigentlich fast gar nicht mehr möglich ist. Deswegen wollte ich jetzt noch die Turniere, die mir am meisten liegen, halt alle mitnehmen. Der Körper macht aktuell zum Glück noch mit. Mentale Frische ist auch noch da. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, viele Turniere jetzt zu Anfang des Jahres zu spielen, um möglichst oft die Chance zu haben, auf Hardcore zu spielen. Und werde das dann auch weiter so verfolgen in den nächsten Monaten, dass ich die Turniere auf Hardcourt spielen werde. Genau.
Wolli, du bist gerade direkt schon eingegangen auf HörerInnenfragen. Ihr wisst das, auf patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns unterstützen. Ab einem 2-Euro-Pledge im Monat, monatlich kündbar. Und ab dem 5-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen für uns einsenden. Und der Roland hat exakt so in die Richtung ein bisschen gefragt. Ja, endlich wieder eine neue Folge, hat schon viel zu lange gedauert. Lachender Smiley, freue mich mehr von der Frühlingsplanung von Wolli zu hören für die nächsten Wochen. Wann geht es endlich wieder raus, outdoor in die Sonne? Aber du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, aber ich wollte es gerade mal reinsliden, weil es so gut passt.
Genau, also raus in die Sonne geht es dann für mich im April. In knapp 3,5 Wochen werde ich nach Korea fliegen, nach Südkorea. Und danach nach China weiter, 4 Asien-Turniere auf Hardcourt. Outdoor sind dann geil geplant, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Es wird wieder auf Challenger gehen, denn einen Monat danach wird dann in Amerika stattfinden für mich mit 2 Turnieren, auch wieder auf Challenger. Und ich freue mich, erstmal wieder in die große, weite Welt fliegen zu dürfen. Das ist ja, du hast es angesprochen, aufgrund der politischen weltpolitischen Lage gerade auch nicht selbstverständlich, dann wieder draußen Tennis zu spielen und vor allen Dingen auch eine Turnierkategorie höher wieder spielen zu können auf den Challengern, wo die Bedingungen dann schon einfach im Durchschnitt natürlich deutlich professioneller sind und manchmal auch ein bisschen angenehmer, nicht ganz so beschwerlich Woche für Woche auf den Futures zu sein. Aber aktuell habe ich mich mit der Situation sehr, sehr gut arrangiert, fühle mich wohl, gewinne sehr, sehr viele Matches. Ich ziehe auf Instagram auch oft den Vergleich dann zum letzten Jahr, wo ich sehr, sehr viel Mühe hatte, Matches zu gewinnen in der Zeit und mir das nicht wirklich gut gelungen ist. Und deswegen, ja, hat sich der Turnierplan dieses Jahr ein bisschen anders gestaltet. Und Roland hatte nämlich dann in seiner Frage auch gefragt, und geschrieben, ob ich mich denn auch demnächst mal wieder auf eine Woche zu Hause, eine ruhigere Trainingswoche freue, weil es ja jetzt schon auch immer anstrengend ist, permanent zu reisen, Flug, Hotel, und man muss sich immer wieder aufs Neue motivieren, Woche für Woche. Und ob man auch von den Locations, wo man dann ist, auch ein bisschen was mitbekommt. Paris letzte Woche habe ich nicht ganz so viel gesehen. Toulouse war ich heute einmal in der Stadt, um mal ja bei dem guten Wetter ein bisschen rauszukommen, Kaffee trinken zu gehen, kleinen Eindruck von der Stadt zu bekommen. Aber wenn man Einzel und Doppel
Auch ein
spielt,
bisschen preiswerter als in der Schweiz, ne?
das stimmt, wobei du weißt es eh.
Ich liebe deine Spitzen. Ich liebe so deine, du bist ja also wirklich ein sehr ausgewogener Mensch, finde ich. Auch auf dem Platz und so. Und manchmal dann, also wenn man dich ganz gut kennt, dann merkt man so, wenn du so passiv-aggressive Statements so auf Instagram mal raushaust, da merkt man so direkt, wann du mal getriggert bist. Und ich denke mir so, ja, jetzt hat er auch mal was zum Triggern, so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man mich,
Wie teuer war das denn in der Schweiz? Ich meine, es war ja eine gute Woche für dich. Du hast Finale gespielt im Einzel,
genau.
knapp verloren.
Ja.
Und wie teuer war ein Kaffee?
Ja, Kaffee war halt schon so bei 6 Franken, was dann schon, ja, über 7 € oder so ist.
Weitermachen.
Genau, also ich habe dann den Kaffee meist beim Hotelfrühstück getrunken. Und danach versucht, das nicht ganz so oft zu machen. Aber die Woche war trotz der Lage in der Schweiz, bin ich gut mit Plus rausgegangen, sagen wir so, weil sollte auch so
Yes.
sein, wenn du Einzelfinale und Doppel den Titel holst, dass da ein bisschen was übrig bleibt. Aber ja, so versucht man das halt in den Turnierwochen ein-, zweimal einzubauen. Vor allen Dingen, wenn das Wetter passt, dass man sich kurz mal zumindest orientiert und schaut, wo man eigentlich gerade ist, einen kurzen Eindruck gewinnt. Aber sonst ist es, wie gesagt, halt Tag für Tag wieder Matchvorbereitung, Matchnachbereitung, Matches spielen. Das ist natürlich ermüdend. Und ich freue mich sehr auf eine Woche zu Hause und auch wieder auf eine Trainingswoche. Und auch wenn das in der jetzigen Phase nur sehr, sehr komprimiert sein wird, vielleicht 8 Tage, bevor es dann wieder nach Asien geht, ja, muss man natürlich schauen, dass man in der Zeit möglichst viel an Erholung reinbekommt und die Batterien so gut es geht wieder auflädt, bevor es dann ja zur nächsten Reise wieder aufgeht.
Um Hörerin Petra mal einzubinden. Wir können die Hörerinnenfragen heute direkt am Anfang abarbeiten, weil die thematisch gut passen. Die hatte über Instagram geschrieben, unterstützt uns auch ganz lange über Patreon, aber schreibt dann immer die Fragen über Instagram. Das könnt ihr natürlich als Patreon auch jederzeit machen. Ob wir uns bei den BMW Open sehen. Und wenn ich jetzt 1 + 1 zusammenzähle, was du gerade erzählt hast bei deiner Turnierplanung, bedeutet, dass du dieses Mal nicht darauf spekulierst, bei deinem Heimturnier in die Quali reinzukommen? Das ist ja im April.
Genau, also mein erstes Turnier in Asien wird sich mit den BMW Open überschneiden. Da ich nach Asien reise, werde ich schon 5, 6 Tage vorher dorthin fliegen und mich ja an die Zeit und das Wetter dort gewöhnen, auch wenn es jetzt nicht sonderlich schwül sein wird dort. Aber ja, die BMW Open kann ich einfach aufgrund meines aktuellen Rankings nicht fest einplanen und ich möchte mich total auf meine Hardcore-Saison konzentrieren und muss deswegen leider ja den Kompromiss machen, dass ich die BMW Open nicht noch kurzfristig irgendwie mitnehmen kann, sondern habe meine Prioritäten da gesetzt und mich dann für den Asientrip entschieden, wo ich wirklich auch planen kann, bei den Turnieren anzutreten.
Okay. Ich finde es auf der einen, also bei mir schlagen gerade zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite finde ich es richtig gut, dass du so einen klaren Plan verfolgst dieses Jahr, der dir auch recht gibt. Ich sag gleich mal noch ein bisschen was zu Zahlenspielchen, die du ja nicht so liebst, aber ich will dich auch mal loben in dem Podcast. Auf der anderen Seite finde ich es persönlich natürlich nicht gut, weil ich 2, 3, 4 Tage in München sein werde und wir letztes Jahr sogar 2 Folgen in der Woche gemacht haben und auch unsere persönliche Jubiläumsfolge gemacht haben. Das heißt, ich muss mich auf Zeitverschiebungen in den nächsten Wochen dann einstellen. Aber gut, das mache ich dir zuliebe natürlich sehr gerne. Aber ich habe es sehr wertgeschätzt, wie wir letztes Jahr auf der Tribüne gesessen haben und gefachsimpelt haben und auch privat geredet haben. Ich wusste das nämlich auch nicht. Ich höre das gerade zum ersten
Ja,
Mal.
voll, das war auch sehr wichtig, da dann wirklich auch mal zu erfahren und zu erkennen, wie wenig Ahnung du von Tennis hast. Deswegen habe ich das sehr, war es sehr, sehr wichtig für mich, da mal ein Match mit dir zu analysieren und zu verfolgen.
Wir haben ja fast gar nicht über Tennis geredet, um ehrlich
Das
zu sein.
stimmt, das stimmt.
Kurz zurück zu dir, zum Thema Jubeln, loben.
Jubeln, ja,
Jubel,
da hattest du
ihr
noch,
kennt das.
ja, hattest du noch die letzte Folge im Kopf.
Ja. So, die letzten Wochen. Wally im Finale in der Schweiz im Einzel gegen Stricker verloren, den du ja bei deinem Turniersieg vor 6 Wochen ungefähr noch im Viertelfinale besiegt hattest, knappes Finale. 2 Doppeltitel in den letzten beiden Turnieren.
3.
3 sogar?
Ja, 3 in Folge.
Geil. Du bist das Jahr im Einzel gestartet auf 518 und stehst nun in der Weltrangliste aktuell auf 360, im Live-Ranking auf 355. 55 Plätze allein in dieser Woche gut gemacht und im Doppel bist du unter den Top 200 auf Platz 195. Letzte Woche war in Anführungs- oder auch ohne Anführungszeichen das schlechteste Ergebnis im Einzel der letzten Wochen, weil du immer das mindestens das Viertelfinale erreicht hattest. Das war jetzt das Achtelfinale gegen einen Ägypter.
Syrer.
Der Platz war Syrer, danke. Der auch schon mal 300 gestanden ist, letztes Jahr kaum gespielt hat und jetzt wieder sich hochspielen muss. Der hat so ein bisschen alles oder nichts gespielt und ich hatte jetzt wieder auf den Videoaufnahmen, ohne das mit dir abgesprochen zu haben, den Eindruck, dass es ein bisschen langsamer war als in den Wochen zuvor und dass dir das vor allem auf der Rückhandseite ein bisschen Probleme gemacht hat in den entscheidenden Situationen. Also da war nicht so viel, was entschieden hat im ersten Satz einmal bei einem entscheidenden Punkt, wo du ein bisschen zu spät dich entscheidest zum Laufen und da dann zu spät bist und im zweiten Satz auch ein, zweimal die Rückhand Probleme hattest. Das war das, was ich so von außen so ein bisschen wahrgenommen habe. Aber ich habe vor allem wahrgenommen, dass es dir nicht schnell genug war, weil ich ja in den letzten Wochen sehr viel gesehen habe. So wirkte es.
Ja, also es war, glaube ich, mit Abstand der langsamste Platz. Und zudem kommt halt bei den Future-Turnieren, dass du einen späteren Ballwechsel hast. Du wechselst die Bälle erst nach 9 und 11 Spielen, nicht wie auf der ATP- und Challenger-Tour nach 7 und 9 Spielen. Dann hast du nur 4 Bälle anstatt 6. Das heißt, insgesamt spielen sich die Bälle unglaublich schnell ab. Wir haben die Balldiskussion auf allen Ebenen. Und nach 4 neue Bälle, wenn wir die eine halbe Stunde schlagen, kannst du kaum die Schrift noch lesen und der Ball ist gefühlt doppelt so groß und das macht das Spiel natürlich unglaublich langsam. Ich will nicht sagen, es verzerrt das Bild ein bisschen, weil ja, je weiter man dann nach oben spielt, auch wenn die Plätze und Bälle grundsätzlich eher einen Tick langsamer werden, werden viele Ballwechsel schon in den ersten 4 Schlägen entschieden und so hat halt der Aufschlag und der Return nicht ganz so die Wirkung. Das Spiel gestaltet sich einfach ein bisschen anders. Ist jetzt nicht das Allerbeste für mich, wenn der Platz deutlich langsamer wird. Hier jetzt in Toulouse ist ein bisschen schneller wieder, obwohl wir die gleichen Bälle spielen. Das sind so kleine Faktoren, die dann halt auch den Unterschied bringen zwischen Challengern und Futuren, dass einfach die Ballqualität schlechter ist und es so auch schwieriger ist, sich, finde ich, als dominanter Spieler abzusetzen und durchzusetzen.
Sehr interessant. Unser Werbepartner in der heutigen Folge ist HiCoach, die ganz neue digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und deren Bürokratie. Denn auch im Tennissport gibt's mitunter ganz schön viel Zettelwirtschaften. Wolli, erinnerst du dich noch früher in den Sommercamps, wie du dich da angemeldet hast?
Ja, natürlich. Wer kennt diese Zettel nicht? Die solltest du eigentlich zu Hause nur kurz ausfüllen und wieder mitbringen. Hast sie dann noch 4-mal vergessen und dann irgendwie viel zu spät wieder abgegeben.
Richtig umständlich. Ich kenne das auch noch vom Tischtennis. Sowohl für die Trainer als auch für die Eltern ist das mega viel Arbeit.
Ja, total. Also die ganzen Prozesse sind ja heutzutage noch komplett analog. Zum Glück gibt es jetzt eine neue innovative Lösung für Tennisschulen, um Trainings zu organisieren.
Genau, HiCoach. HiCoach ist die digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und unterstützt bei allen administrativen Aufgaben neben dem Platz, ganz ohne Excel-Chaos.
Ja, im Gründungsteam ist auch Sammy Rheinwein, ehemaliger Profispieler, gegen den ich selbst noch gespielt habe und der jetzt auch Leiter einer Tennisschule in Düsseldorf ist.
Ja, echt ein cooler Typ. Überhaupt sein ganzes Team, das wir kennengelernt haben, hängt sich da richtig rein. Die kommen ja auch alle aus der Praxis und wissen genau, was Trainer täglich machen müssen. Ob Angebots- oder Trainingsplanerstellung, Rechnungserstellung oder Versand, bei allem unterstützt euch die App und hilft, viele manuelle und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.
Also, wenn ihr Tennisschule oder Trainer seid und eure Organisation endlich einfacher machen wollt, geht auf die HiCoach-Website unter www.hicoach.net und meldet euch an.
Ich finde das richtig nice von den Gründern, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ihr könnt einen kostenlosen Erstregistrierungstermin vereinbaren. Dort wird euch die Software vorgestellt und ihr geht gemeinsam die ersten Schritte durch.
Ja, absolut. Alles andere als selbstverständlich. Also macht einfach per Mail einen Termin aus, lasst euch die Lösung zeigen und vor allem überzeugt euch selbst. Die Mailadresse lautet support@highcoach.net. Alle Infos haben wir euch wie immer hier unter die Folge in die Shownotes gepackt.
Wenn du prinzipiell auf den schnelleren Hardcourts größere Erfolgsaussichten hast und die Turniere auch danach auswählst, wie sicher bist du dir vor der Anreise, wie schnell so ein Platz wirklich ist? Und wie kannst du das, also wie auf dem Future Level, wie entscheidet man das? Also gibt es da auch ein Ranking, wie man das von den Hardcourt Masters kennt, oder geht das über Mund-zu-Mund-Propaganda von Spielern, die letztes Jahr gespielt haben? Das würde mich persönlich mal super interessieren.
Ja, da gibt's auf Future-Ebene jetzt kein Ranking, weil dafür, ja, ist die Datenerfassung auf dem Level einfach zu gering. Das meiste an Informationen holt man sich tatsächlich über Spieler, die dort im letzten Jahr gespielt haben oder in den Jahren zuvor. Man kann das ja über die Ergebnisse der letzten Jahre zurückverfolgen, wer da so war. Und dann holt man sich ein paar Infos ein, wie die Bedingungen so sind. Und jetzt zum Beispiel in Asien, ich war selbst schon da, aber manchmal kommst du an und die haben die Courts neu gemacht. Kann sein, dass es viel langsamer ist. Es kann sein, dass die mal andere Bälle gespielt haben. Das heißt, leichte Abweichungen nach oben und unten hast du in jedem Fall. Aber du kommst zumindest schon so weit, dass du vielleicht zwischen drei Kategorien, sagen wir mal, zwischen langsam, mittel, schnell, ja, da kannst du sicher eine Einordnung treffen. Und das meiste ist eh mittelschnell. Also ja, die Mitte halt, und dann hast du ein bisschen Abweichungen nach oben und unten. Da kommt es dann, wie gesagt, bisschen auf die Bälle an, teilweise sogar ja auf die Temperatur, ob du mittags spielst oder abends spielst. Das heißt, eine hundertprozentige Sicherheit, wie schnell der Platz in deinem Match sein wird, wirst du eh nie haben. Und es ist auch so, dass es deutlich mehr Sandplatzturniere gibt als Hardcore-Turniere. Das heißt, die Auswahl für die Hardcore-Spieler ist eh schon natürlich begrenzt durch den Kalender in Europa jetzt. Deswegen sind die Turniere hier auch so stark besetzt. Gibt es gar nichts mehr auf Hardcore, keine Challenger. Dafür ich glaube, drei, vier Sandplatzturniere diese Woche auf Challenger-Ebene. Und wenn ich nach Asien gehe, werden sich da auch alle Hardcore-Spezialisten aus Australien, Asien und eigentlich auch Amerika tummeln. Also es ist keine Flucht für leichte Punkte, das kann man nicht sagen.
Sehr interessant. Letzte Woche in Paris hattest du einen Trainer dabei?
Ja, genau. Ich hatte,
Glaube erkannt zu
genau.
haben. Du hast nämlich wieder mehr nach außen gejubelt mit Faust und so.
Ja, sonst, wenn kein Trainer da ist und Alina nicht dabei ist, kann ich ja nicht zum Schiedsrichter jubeln, ne? Da muss ich ja zu
Ja,
dir.
das war auch jetzt keine, das war jetzt auch keine Spitze, sondern ich erkenne das wirklich dann
Klar.
daran. Weil wir haben ja nicht jedes Mal, den Kontakt, den wir haben, sprechen wir meistens unsere Dinge ab. Dann gehe ich ja nicht auf den Sack mit solchen, aus meiner Sicht, unwichtigen Sachen. Dann erkenne ich das immer über den Stream oder nicht. Kannst du oder in Asien jemand mitnehmen oder ist das im Gesamtpaket zu teuer und zu
Ja, ist natürlich schon
unwirtschaftlich?
ja, unwirtschaftlich. Ich sehe ja das finanziell jetzt eh nicht auf ein, zwei Wochen. Das kann halt immer sein, dass du in einem Trip, auch wenn er ganz gut läuft, irgendwie plus minus null machst. Aber ich glaube, als Tennisprofi sieht man das ähnlich wie ein Selbstständiger eher aufs Jahr. Und ja, ich suche gerade jemanden, der mich begleiten kann für die ersten 2, 3 Wochen. Und wollte es schon sehr, sehr gerne machen, jemanden mitnehmen. Vor allen Dingen für die ersten Tage, wenn du anreist, hilft es natürlich sehr, jemanden da zu haben, der dich ja, auf dem Platz in den Trainingstagen viel unterstützen kann. Du weißt nicht, wer schon da ist von den Spielern, wie viele Spieler schon da sind. Und du bist einfach maximal flexibel. Wenn du einen Coach dabei hast, kannst du zu den Zeiten so viel trainieren, wie du möchtest. Und ich glaube, 5 Wochen, ja, ist jetzt nicht unbedingt nötig. Da ist natürlich auch der Kostenaspekt dabei, der da eine Rolle spielt. Deswegen muss man einfach schauen, wie man es am effizientesten macht, so dass es halt einfach maximal viel bringt. Und das ist für mich dann die erste Phase. Und dann, wenn ich 3 Wochen mit Coach war, kann ich die letzten zwei Turniere, glaube ich, auch gut alleine spielen. es kann für manche aber auch Sinn machen, es genau umgekehrt zu machen und aus einer Trainingswoche heraus erstmal den frischen Start alleine mitzunehmen und dann jemanden dazu zu nehmen. Aber wenn man dann es mal unter die ersten 100 gespielt hat, dann geschafft hat, dann reist du eigentlich die ganze Zeit mit Coach. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also wir sind gerade in Gesprächen, wie wir das Ganze terminlich realisieren können, dass jemand mitkommt.
Ich bin auch noch in der engeren Verlosung. Ich habe mich beworben als mutmaßlicher Meister der Bezirksklasse Gruppe Süd 2 im Hessischen Tischtennisverband und Aufsteiger in die Bezirksliga Süd.
Ja, aber da in Asien können die unsere Flyer ja gar nicht lesen. Das bringt ja nichts.
Aber die Asiaten, die haben Verständnis von meinen Tischtennisaufschlägen
Oh, das
auch.
stimmt, ja. Da würdest du mehr trainieren als
Ich habe
ich sag's
übrigens.
dir.
Ich habe Wally auch in dieser Woche, also kann er vielleicht mal gleich erzählen, ich war schon halt in dieser Woche schon hyped und sehr fokussiert. Wally hat es ein bisschen angedeutet und ich habe ihm dann auch den Spielbogen direkt abends geschickt in meiner Euphorie. Beide Spiele natürlich völlig souverän gewonnen. Ey, ich sag euch einen Takt dazu. Diese ganze Liga ist, habe ich ja schon mal hier erwähnt, ein reiner Fiebertraum und die Stammhörerinnen wissen ja auch, eigentlich ist es ja lächerlich, aber wie viel ich ja in diese Saison investiert habe. Aber ich tue das ja aus vollem Herzen, weil es ja mein größtes Hobby ist und es fühlt sich so toll an. Also ihr wisst es ja, ich bin ja vom, ich weiß gar nicht, ob ich das im Patreon-Teil erzählt habe oder im öffentlichen Teil, aber jetzt habe ich es schon angedeutet, jetzt muss ich auch raus mit der Sprache. Also wir haben wirklich sehr viel investiert in diese Bezirksliga-Saison und ich bin an dem freien Tag in Bologna, als Deutschland nicht gespielt hat, tatsächlich von Bologna nach Frankfurt geflogen, habe ein Bezirksklasse-Spiel gegen den Tabellenzweiten gemacht, habe 2 Punkte geholt, wir haben 5-5 gespielt, bin abends nach Hause gefahren, habe 3 Stunden geschlafen, mein Vater hat mich zum Flughafen zurückgefahren, ich bin zurück nach Bologna, habe über das Halbfinale berichtet fürs ZDF. Das habe ich in Kauf genommen, weil unser Ziel ja schon Aufstieg war und wir schon zu dem Zeitpunkt im November super viel investiert hatten. Und dann ging das weiter. Die andere Mannschaft hat im Winter noch einen ehemaligen Regionalligaspieler eingekauft. Auf den Bogen, wo wir dachten, wenn die komplett kommen, haben wir gegen die keine Chance mehr. Die haben sich aber irgendwie nicht an Absprachen gehalten und haben nicht immer komplett gespielt, haben sich selbst aus dem Rennen geholt. Und die Mannschaft, für die ich eingeflogen war, hat im Winter 3 ausländische Spieler eingekauft, weil wir haben gegen die zweite Mannschaft gespielt. Und die haben auf den Bogen dann in der ersten Mannschaft, damit die als Stammspieler zählen, 3 ausländische Spieler aufgeschrieben, so dass 2 Spieler aus der ersten in die zweite runtergemeldet werden konnten, damit die Mannschaft stärker ist und wir in der Formation auch absolute Außenseiter waren. Und ich habe gegen einen ehemaligen, ja, Trainer von mir gespielt, der mich in- und auswendig kennt. Und wenn wir 100 Mal gegeneinander spielen, gewinnt er so 90 bis 95 Spiele. Und ich wusste, dass ich gewinnen muss, damit wir eine Minimalchance haben. Also wir mussten vorne 4-0 spielen und ich habe 11-8 im fünften gewonnen. Ich habe 0-4 im fünften hinten gelegen. Ich habe 5 Sätze lang komplett die, ich sag's jetzt einfach mal so gerade raus, die Fresse gehalten. Und es war eins der geilsten Amateur-Tischtennisspiele, die ich je gemacht habe. Es waren bis zu 50 Zuschauer da, nur 5, 6 von uns. Wir sind richtig ausgeklatscht worden, auch teilweise Netzroller und so, aber es war richtig geile Stimmung. Und ich war so, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Das habe ich auch mehreren Leuten geschrieben. Ich war so beseelt, voller Glück tatsächlich, weil sich das so alles ausgezahlt hätte. Natürlich kann man sich dann vorstellen, wie man sich gefühlt hätte, wenn man es nicht geschafft hätte, nachdem man so viel investiert hat. Und dann fühlt man sich eigentlich genauso wie ein Profisportler oder wie jemand, der ein Projekt hat, dem das das Wichtigste ist. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich Tabellenführer mit einem mickrigen Punkt Vorsprung, haben noch 3 Spiele, spielen am Freitag gegen diese Mannschaft, die eigentlich starke Spieler eingekauft hat, aber die seit 4 Wochen, 5 Wochen nicht mehr eingesetzt hat. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so weitergeht. Dann schlagen wir die und dann haben wir noch 2 Spiele gegen hintere Mannschaften. Wenn wir nicht mehr patzen und das ist eigentlich alles in Ordnung, dann steigen wir sozusagen auf. Das war so ein bisschen so mein Baby die letzten Wochen und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber und das gibt mir auch sehr, sehr viel Energie. Und jetzt sind wir tatsächlich wären wir dann in der Bezirksliga angekommen und das ist noch eine Liga unter der Liga. Ich habe Bezirksoberliga gespielt, als ich nach Winkel gewechselt bin, um Vorsitzender zu werden, um in der letzten Liga anzufangen. Das heißt, das wäre jetzt der dritte Aufstieg in 4 Jahren und wir sind noch einen Aufstieg entfernt und dann bin ich praktisch wieder in der Liga, in der ich gespielt habe, bevor ich den Verein übernommen habe. Das ist einfach toll und die Leute ziehen voll mit und es ist total schön.
Ja, voll. Also gönne ich dir voll. und kann mir vorstellen, dass das halt auf jedem Level gleich ist, das Glücksgefühl, was du dann hast.
So geil, so geil.
Und das ist halt cool, dass auch Sport sowas rüberbringen kann.
Beruflich gibt es auch eine gute Nachricht. Ich habe ja aus Bologna fürs ZDF erstmals die TV-Interviews machen dürfen, ein ordentliches Feedback erhalten, dann fürs ZDF von Olympia berichtet, wie ihr wisst. Da hatte ich andere Ansprechpartner und andere Chefs und auch ein gutes Feedback erhalten und habe jetzt bestätigt bekommen vor einigen Tagen, dass mich das ZDF buchen wird bei den French Open als TV-Reporter, bis der letzte deutsche Spieler ausgeschieden ist. Das ist jetzt auch offiziell. Und das bestätigt meine, oder nee, das bekräftigt die Selbstständigkeit natürlich im hohen Maße. Und das ist dann ein sicherer Sockel sozusagen, ein Sockelbetrag, ein Tagessatz, der reinkommt, der mir das Ganze sehr einfacher gestaltet. Und ich trotzdem noch meine Texte darüber hinausschreiben darf, also die Situation, wie sie sein sollte. Das sehe ich als sehr, sehr großes Privileg an und werde da weiterhin maximale Energie reinstecken, um das gut zu machen und dann auch bei zukünftigen Grand Slams das machen zu dürfen. Bedeutet im Umkehrschluss für uns und für diesen Podcast, ich bin mutmaßlich dann wieder häufiger bei Grand Slams vor Ort, was natürlich auch diesen Podcast dann nochmal ein bisschen interessanter macht und wir wieder über die Alkoholpreise reden können vor Ort. Bei den French Open oder über den Verbot von alkoholischen Getränken, wie letztes oder vorletztes Jahr.
Oder über den Spieler, den deutschen Spieler, der vermeintlich dafür sorgen wird, dass du lange vor Ort bleibst.
Yes.
Der mir
Zu
nämlich
dem wir jetzt auch.
in Indian Wells hat er mir nämlich richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Junge, was ein Übergang. Das ist ja schon ein Jannik Schneider-Übergang, den du jetzt hier gemacht hast. Besser hätte ich das nicht machen können. Genau über Alex Zverev wollen wir jetzt reden. Jannik Sinner hat das Turnier gewonnen bei den Männern, Chronistenpflicht und Sabalenka bei den Damen. Wir wollen uns aber fokussieren auf das offensivere Spiel von Alexander Zverev. Kleiner Vorbericht von mir, bevor ich an dich übergebe. Erinnerst du dich noch an die ATP Finals in Turin 2024? Vor 1,5 Jahren, wo er im Halbfinale gegen Taylor Fritz ganz knapp verloren hat. Da war diese offensivere Spielweise von ihm kommuniziert auch schon Thema und ich habe das in meinen Berichten und auch hier im Podcast mit dir, besprochen. Und damals hat er auch so Sätze gesagt wie, auch wenn ich jetzt gegen, das ist jetzt nicht das Zitat, aber der Inhalt, ne? Auch wenn ich jetzt gegen Fritz verloren habe, ist es wichtig, dass ich diese Spielart, diese offensivere Spielart, dieses Näherstehen an der Grundlinie, dieses offensiver Bleiben weiter fortführe. Nur so kann ich mich weiterentwickeln im Kampf gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Jetzt spulen wir 1,5 Jahre vor. Wir haben Ende von Indian Wells. Er möchte das machen, natürlich, weil er merkt, er kommt mit seiner Spielart gegen Alcaraz und Sinner nicht durch. Ist natürlich keine Schande. Die zwei besten Spieler der Welt. Hat jetzt das sechste Mal in Folge gegen Jannik Sinner verloren. Bevor ich hier noch ein paar weitere Stats gebe, einfach mal an dich die Frage in deinem ganzen Turnierboost. Ist natürlich nicht sehr professionell mit der Zeitverschiebung, dann die Spiele gucken zu können. Hattest du die Gelegenheit, in den Vormittagssessions ein bisschen was von Sascha zu sehen?
Ja, nicht nur das, auch dann die Zusammenfassung habe ich mir angeschaut von den anderen Matches, weil es mich natürlich auch schon interessiert hat, wie sich das Ganze fortgeführt hat, dann gegen die, ja, vermeintlich absoluten Top-Jungs. Und mir ist in den ersten Runden, hat es mir schon so verdammt gut gefallen, wie er aufgetreten ist. Zum einen das aggressive Spiel, aber zum anderen auch die Körpersprache und die Mehrenergie, die er hatte. Diese positiven Emotionen. Es war für mich nicht so dieses Geschleiche von links nach rechts und so ein bisschen lamentierend, sondern es war mehr Feuer drin und das habe ich mir halt ja aus meiner Perspektive schon lange so gewünscht. Und ich glaube, dass natürlich ein offensives Spiel auch mehr Anhaltspunkte und mehr Situationen dafür gibt, dass du dich auch mal pushen kannst und du dich auch dadurch anders fühlst. Aber das hat mir unabhängig jetzt vom Endergebnis des Turniers und auch vom Match gegen Fies oder gegen Sinner, von den Ergebnissen, der Gesamtauftritt hat mir richtig gut gefallen.
Er hatte vor Turnierbeginn angekündigt, aggressiver sein zu wollen und mehr Risiken einzugehen. Sein Ziel sei es, den Zitat richtigen Weg weiterzugehen, auch wenn dann vielleicht Niederlagen hinzunehmen sind. Er stellt seine spielerische Entwicklung also vor das sportliche Abschneiden, hat unter anderem auch gesagt, dass er nochmals mit seinem langjährigen Team, ihr wisst, wer da alles dazugehört, zusammengesessen hat und gesagt hat, wir haben eigentlich jetzt alles gewonnen, wir sind 10 Jahre Top 10 oder Top 5. Teilweise ja Top 3 auch. Aber was können wir tun? Was müssen wir umstellen, um dieses eine große Ziel, was ihm noch fehlt, jetzt mit bald 29 in einem Monat, ist auch so krass, in einem Monat wird Alexander Zverev 29 Jahre alt, wie schnell das geht, zu erfüllen noch. Und das ist jetzt so auch so ein bisschen so die Lesart und die kommunikative Art, auch dass er das so. Ich weiß nicht, vielleicht möchte er sich selbst auch geiseln und sich selbst in die Verantwortung nehmen, indem er das öffentlich auch ausspricht, damit er dann daran gemessen wird, um nicht zurückzufallen. Ich fand es auch, ich kann mich dir nur anschließen, in dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut, vor allem in den frühen Runden und vor allem. Und das hat auch mein Kollege Tim Böseler beim Tennismagazin heute geschrieben, ist ja die Prämisse, und darüber haben wir auch schon oft geredet, Wolli, gegen mutmaßlich 90% der Gegner reicht ja das sehr hohe Standardniveau, was Sascha bringen kann, mit Aufschlag, erster Ball und einer hohen Grundsolid, jetzt habe ich das Wort, gerade deutsche Sprache, schwere Sprache, eine grundsolide Art zu spielen auf dem allerhöchsten Niveau reicht ja gegen, wie ich das oft schon sage, fast jeden außerhalb der Top 10 an einem durchschnittlichen Tag, was er für seine Qualität spricht. Du hast es wie oft schon angesprochen, wenn du ihn gesehen hast, wenn du mit ihm trainiert hast oder auf dem Charity-Event, wie clean er mit dem hohen Tempo den Ball trifft, muss ich euch nicht weiter erklären. Aber halt das nur für diese zwei Gegner sozusagen durchzuziehen und auch in Kauf zu nehmen, dann vielleicht auch mal die ein oder andere Niederlage gegen niedrig gerankte Spieler einzustecken, ist ja auch eine mentale Herausforderung, ne?
Ja, jetzt ist natürlich ein Turnier erstmal eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Bedingungen in Miami, das wissen wir aus den letzten Jahren, sind komplett
Ganz
anders.
kurz, Wally, ganz kurz, Wally. Er hat auch die Niederlage in Acapulco schon diesem neuen Spielstil zugeordnet. Nur der Vollständigkeit halber.
Okay, verstehe. Trotzdem muss man sagen, dass er drei potenzielle Top-10-Spieler in dem Turnier in Indian Wells mit Berrettini, Tiafoe und Arthur Fils richtig glatt schlägt und mir das Medienecho von der Sinner-Partie, weil die Erwartungshaltung war halt für mich gefühlt so ein bisschen, ah, okay, jetzt ist er so gut drauf, spielt offensiver, kann er ihn packen, ist so durchs Turnier marschiert, sage ich mal. Klar, das Match gegen Nakashima war eng. Und dann auf einmal, ja, verliert er 2 und 4, dann ist er doch noch relativ weit weg. Aber ich finde, aus den Highlights wirkt es überhaupt nicht so. Es hat so Bock gemacht, sich das anzuschauen, weil er mit seinen eh großen Schwüngen und satten Treffpunkten, dass er den Ball eh sauber im Schläger hat, das wissen wir über die letzten Jahre. Aber jetzt hat fast jeder Ball eine richtige Wirkung. Ich fand, es sind dann Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass sich Sinner in ein paar Situationen absetzt, hat besser retourniert. Im ersten macht Sascha dann schon zwei, drei auch Vorhandfehler, dann zu den Breaks, wo man merkt, ja, er will offensiv spielen, kommt aber speziell gegen Sinner an dem Tag nicht ganz so durch, macht dann einen Fehler mehr, als er vielleicht mit einen besseren Tag oder mit mehr Selbstvertrauen machen würde. Aber er hatte im zweiten Satz auch Chancen, das Match wieder sehr, sehr eng zu gestalten. Sinner spielt da sehr, sehr gut in den entscheidenden Momenten. Rettet sich auch ein, zwei Mal, ja, mit ein bisschen Spielglück, sage ich mal. Und das war voll ein Match. Also da hatte ich nie das Gefühl, dass ich da zuschaue und sage, ja, die können noch 5 Stunden spielen. Der gewinnt hier keinen Satz, sondern sondern für mich war das Match viel enger und viel interessanter, als jetzt das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt. Und deswegen bin ich so positiv angetan, von der Gesamtsituation und vor allen Dingen auch von dem Turnier von Sascha.
Kannst du ja auch durchaus sein. Es gibt ja auch genügend Anhaltspunkte. Ich habe tatsächlich das ganze Spiel sehen dürfen. Und was man so ein bisschen ausklammern muss, ist, dass ausgerechnet in dem Halbfinale der Aufschlag nicht so gut funktioniert hat. Der erste war ein bisschen schlechter als sonst. Das war aber nicht so das Hauptding. Der zweite Aufschlag war so, dass ich weiß, es ist halt auch gegen Sinner und man kann auch sehr gute zweite Aufschläge spielen und trotzdem massivst unter Druck geraten. Deswegen ist die Statistik, die ich jetzt sage, vielleicht so auch ein bisschen, ja, zweideutig zu lesen, aber er hat auf jeden Fall nur 28% seiner Punkte gemacht beim zweiten Aufschlag, Sinner 64%. Aber das kann natürlich auch mehr mit der Return-Qualität zu tun haben und dann der Aggressivität dann auch wieder. Also man kann es in beide Richtungen lesen. Aber Fakt ist, dass er noch einen Ticken krassere Aufschlagleistung braucht, die er in den Runden davor hatte, um das in Kombination dann mit dem, was er vorhat, dann gegen so jemanden wie Sinner umzusetzen. Ja, das fand ich persönlich so.
Ja,
Was ich
auf
hier
der
noch.
einen Seite hast du recht, mehr Durchschlagskraft mit dem ersten Aufschlag, wenn Sascha gut serviert, das hilft immer. Das ist so ein bisschen Tagesform. Ich finde, dass die Quote der gewonnenen Punkte über den zweiten Aufschlag nicht zwangsläufig immer was mit dem zweiten Aufschlag an sich zu tun hat, sondern eher mit den Situationen, die danach dann daraus entstehen. Sinner hat seine Return-Position öfters verändert, aber auch oft sehr, sehr weit hinten returniert auf den zweiten Aufschlag und dann eher einen langen, hohen Ball durch die Mitte gespielt, um die Rallye quasi bei Null, aus einer neutralen Situation anzufangen. Und da sind wir dann genau in dem Punkt, wo wir jetzt vorher drüber gesprochen haben. Sascha versucht dann jetzt mit einem aggressiveren Grundlinienspiel durchzukommen, härter zu schlagen auf der Rückhand, sowie auf der Vorhand mehr ins Netz zu gehen. Und da hat er halt an dem Tag nicht genügend Punkte gewonnen, aber meines Erachtens gar nicht so sehr aufgrund der fehlenden Qualität im zweiten Aufschlag, sondern eher daraus entstehend, wie er die Situation danach lösen konnte, einfach eine Rallye gegen Sinner immer wieder zu spielen in seinen Aufschlagspielen, die er nicht aus einer aggressiven Situation aus startet.
Verstehe ich. Eine Sache, die wir unbedingt noch erwähnen müssen, ist, wenn man sich die ATP-Statistiken anschaut, ist ein sehr interessanter Vergleich. Alexander Zverev stand im Mittel bei den Masters 1000-Turnieren 2025 auf Hardcourts im Durchschnitt etwa 1 Meter hinter der Grundlinie. Und im von dir angesprochenen sehr, sehr deutlichen Viertelfinale gegen Arthur Fils haben ATP-Daten gezeigt, dass er 2 Meter weiter vorne stand, ja. Also, das ist schon auf dem Niveau ein extremer Unterschied. 1 Meter im Feld und letztes Jahr im Durchschnitt 1 Meter hinter der Grundlinie. Mache ich das als Journalist jetzt größer, als es ist, oder ist es dieser richtig krasse Unterschied, den ich gerade tituliert habe?
Nee, das ist ein Riesenunterschied und den meine ich auch als Spieler einfach zu sehen, wenn ich mir die Punkte anschaue, wie oft Sascha es schafft, nach dem Aufschlag wirklich dann einen Schritt an einen kurzen Ball ranzugehen, den hart zu platzieren und die Punkte dann auch entweder mit dem Ball schon abzuschließen, weil er so eine enorme Schlagqualität hat, oder dann halt auch am Netz aufzutauchen. Also dieses dominantere Spiel, dieses früher die Entscheidung suchen und das ist ja im Grunde auch die Bälle früher nehmen und sie vielleicht eher fast schon im Aufsteigen oder noch im Steigen zu nehmen, als sie dann 2 Meter weiter hinten fallen zu lassen, und dann von hinten zu ziehen. Das ist natürlich dann der Unterschied, ja.
Letzter Punkt zu Sascha, was auch für seine großartige Karriere spricht, ist wieder mal so eine Statistik, was er jetzt erreicht hat. Er ist der erste Spieler seit den Big Four, die ja alle bis auf Djokovic retired sind, der bei allen Masters 1000 Turnieren mindestens einmal das Halbfinale erreicht hat. Indian Wells hatte ihm noch gefehlt und das hat er jetzt komplettiert. Ja, da sieht man halt die, genau das Eingangsstatement, was ich gesetzt habe, diese krasse Konstanz auf dem allerhöchsten Niveau mit dieser Statistik untermalt. Und wenn er diese Ansätze jetzt so weiterverfolgt, kann er die beiden besten Spieler der Welt auf jeden Fall ärgern. Und das ist ja sein Ziel, auf der höchsten Stufe bei Grand Slams das mindestens einmal zu schaffen.
Sprechen wir noch kurz über Medvedev, weil der hat ja die beiden Spieler auch geärgert bei dem Turnier.
Wir können das kombinieren mit dem Übergang zum nächsten Thema, mit dem Krieg im Nahen Osten und was das mit der Tennistour zu tun hat. Und dann haben wir den nächsten guten Übergang. Daniel Medvedev hatte das Turnier in Dubai gewonnen mit guten Leistungen, aber in einem Walkover im Finale, weil Kriegsbohr nicht verletzungsbedingt nicht antreten konnte und hatte dann Ausreiseschwierigkeiten wie so viele Spieler und hat jetzt das Finale erreicht, weil er Alcaraz geschlagen hat. Ordne doch gerne nochmal vorneweg die sportliche Leistung ein.
Ja, also ich fand, in Dubai hat er jetzt natürlich nicht nur von dem WO im Finale profitiert, sondern halt auch von einigen Absagen. Aber auf die Anreise, über die wir gleich noch kurz sprechen werden, da hat er sich ganz gut von erholt und hat ein unfassbares Turnier gespielt. Er hat ja in den letzten Jahren auch nicht die leichteste Phase in seiner Karriere gehabt für seine Verhältnisse und Ansprüche. Und ich wollte eigentlich nur die zwei Sätze sagen, dass Daniel Medvedev im Halbfinale und im Finale wieder so, so krass gut gespielt hat und nicht nur über einen Aufschlag gekommen ist, nur in Anführungsstrichen, weil ich finde, zu seinen besten Zeiten hat er einfach so gut aufgeschlagen, dass du ihn absolut nie breaken konntest. Aber er hat es halt geschafft, die beiden mit, ich finde, einen Tick mehr Länge und seinem flacheren Spiel als Sascha beispielsweise, jetzt Sinner noch mehr in Bedrängnis zu bringen, ist oft am Netz aufgetaucht, hat in der Defensive nochmal ein bisschen bessere Qualitäten auch als Sascha, aber das gepaart mit richtig vielen Bällen, die so flat und lang kommen, und einem Spiel nach vorne, ja, also vor allen Dingen seine Rückhand, die presst er ja immer so, so flat und lang an und super unangenehm, und das gepaart mit den Stärken, die er sonst noch mitbringt, das war ein absolut offenes Match im Finale, und ich finde, da musste Jannik Sinner schon sein, ja, er kann nochmal eine halbe Klasse besser spielen, weil den schlägt dann niemand, aber er musste an dem Tag schon das beste Tennis zeigen, was er irgendwie dabei hatte in Indian Wells, um Medvedev da mit Ach und Krach, will ich fast schon sagen, zu schlagen, weil Daniel Medvedev hatte 4-0 im Tiebreak im zweiten Satz, und an sich, das war ein super offenes Match, und ist einfach krass zu sehen, wie der jetzt wieder zurückgekommen ist, bin gespannt, wie er es über die Saison halten kann, aber das hat auch richtig Spaß gemacht, weil der dann auch nochmal ja, wieder eine Klasse mit da vorne oben reinbringt, wo ich schon sage, ja, Viertelfinale, Halbfinale bei den großen Turnieren, da müssen selbst Sinner und Alcaraz dann aufpassen und in richtig guter Form sein, den so zu schlagen, wenn er so weiterspielt.
Die Krux ist halt dann, beide nacheinander zu schlagen, was halt so schwer ist, genauso wie es früher mal schwer war, zwei der großen drei nacheinander zu schlagen. Werden wir auch sehen, wie es ist. Er war ja also zumindest mal an dem dritten Satz sehr nah dran. 4-0 im Tiebreak vorne und dann macht Sinner 7 Punkte in Folge. Ist auch crazy gewesen. Wir kommen zu einem politischen Thema, was wir, wie gesagt, eigentlich vor 10 Tagen ansprechen wollten, aber ich finde, das gehört auch so ein bisschen zu unseren Themen, sportpolitischen Themen, die wir aufgreifen sollten. Ich habe viele Screenshots von euch geschickt bekommen in den vergangenen 2,5 Wochen, weil viele ja auch dem Newsletter von Ben Rottenberg folgen und er mich in seinem sportpolitischen Text nach Beginn des Krieges, als es da dann in Dubai und bei dem Challenger-Turnier, zu dem kommen wir gleich, noch Ausreiseschwierigkeiten kam, in seinem Text-Intro erwähnt hat. Das hatte ich schon fast ein bisschen verdrängt, als damals 2022 die Djokovic-Einreisedramatik war, gepaart dann noch später mit seinem Vater, mit den Problematiken und so. und es immer sportpolitischer und hochpolitisch wurde, habe ich irgendwann mal zu ihm, zu Ben gesagt, wir sind jetzt alle politische Reporter. Und das hat er zitiert gehabt in seinem Text. Und da haben das einige gescreenshottet. Das mal vorneweg. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Es ist natürlich so, ihr wisst das, wenn ihr das Weltgeschehen verfolgt, mit hunderten Raketen und Drohnen greift der Iran seit mittlerweile Anfang März, also auch schon seit mehr als 2 Wochen, unter anderem Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Es sind sogenannte Vergeltungsaktionen gegen Verbündete der USA, die gemeinsam mit Israel den Iran zuvor angegriffen hatten, wenige Tage nach dem olympischen Ende. Die USA hatte zum Beispiel ihre Flotte schon in der Region positioniert und der Angriff von USA und Israel war dann erstmal keine Überraschung, wenn man so die Weltpolitik verfolgt. Und in dieser hochbrisanten Welt, in der wir leben, hat das dann natürlich auch immer sehr schnell Folgen auf die Sportpolitische und auf die Sportwelt. Wer Formel 1 verfolgt, hat jetzt gesehen, dass auch keine Überraschung mehr, die beiden Rennen im Nahen Osten abgesagt worden sind. Und im Tennis, weil die Tour halt gerade da stationiert war, hat es direkt Auswirkungen gehabt. In Dubai war es so, dass Spieler, unter anderem Medvedev und Rublev, nicht wegkamen. Eine Kollegin von mir, Reem Abdullahi, die aus der Region kommt, hat zu Beginn im März geschrieben gehabt, dass sie da als Reporterin natürlich vor Ort war und sie laute Explosionen gehört haben. In Dubai sind Drohnen praktisch runtergekommen, die abgewehrt werden sollten oder beziehungsweise aus anderen Ländern, die ich gerade genannt habe, abgewehrt wurden und dann Teile davon halt in Dubai, was ganz in der Nähe von der Grenze von Saudi-Arabien ist, heruntergekommen sind. Und sie hat aber, das fand ich sehr, sehr wohltuend, das so ein bisschen eingeordnet. Sie hat geschrieben auf Twitter beziehungsweise X, some people don't realize that there's a war happening. Evacuating people is a delicate situation, especially when missiles launched and intercepted right above us all day. Also sie hat es so ein bisschen, schon so ein bisschen in die Richtung gedeutet, dass vielleicht ein paar Spieler und auch Entourage sich zu schnell über die ATP vielleicht beschwert haben könnten, weil es auch nicht so leicht ist, diese Spieler auszufliegen, wenn gerade ein Krieg herrscht und natürlich nichts fliegen kann. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen, aber das war ein bisschen vorgeschoben. Genau, was passiert ist, ist, dass in Dubai ein bisschen mehr als 40 Leute, Spieler, die weit im Turnier gekommen sind, einzelne Doppelspieler und ihre Trainer und Entourage und Journalisten nicht ausreisen konnten. Medvedev und Rublev haben die komplizierte Anreise nach Indian Wells dann gemeistert, indem sie dem Flugverbot aus dem Weg gegangen sind. Medvedev reiste schließlich mit dem Auto in den Oman aus, flog von dort nach Istanbul und anschließend nach Los Angeles und in Indian Wells hat er dann gesagt, du fühlst dich wie in einem Hollywood-Film mit anderen Menschen die Grenze überqueren. Der erste Besuch im Oman, sagt er dem russischen Portal Bolsche, und er hat gesagt, dass sein Fahrer auch nach dem Grenzübergang wieder umkehren musste. Er war das einzige Auto, die wieder in die andere Richtung gefahren ist, weil er seinen Pass irgendwie verloren hatte an der Raststätte und dann mussten die das auf der Raststätte wieder suchen und also solche Sachen. Und Rublev war auch am Start. Das war so ein bisschen diese Dubai-Sache. Und dann, Wolli, um dich mit ins Boot zu holen, gab es noch eine zweite Ebene im Profi-Tennis, nämlich das Challenger-Turnier in Fujairah, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und das ist gestartet inmitten dieses Krieges und du hättest da fast auch teilgenommen, richtig?
Ja, genau. Also es sind natürlich, was heißt natürlich, das sind Hardcore-Turniere. Es waren 2 50er in Folge und anschließend noch ein 25er ITF, also im Grunde, wenn man ein paar Tage vorher anreist, ein guter 4-Wochen-Trip, wenn man das so hätte durchziehen wollen. Und das war aufgrund des Belages halt auch in meiner sehr, sehr engen Turnierauswahl. Und ich habe mich dann eigentlich nur durch einen Zufall dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ganz so viel hin und her in verschiedene Zeitzonen reisen in kurzer Zeit, weil es halt nochmal mehr Stress für den Körper bedeutet, weil ich schon die Asienreise im April im Kopf hatte und dementsprechend nicht im März nach Dubai, dann wieder zurück und dann wieder nach Asien wollte. Und deswegen habe ich mich eigentlich, ja, 60-40, würde ich sagen, am Ende für den Europatrip entschieden und bin natürlich in erster Linie froh, dieser Gesamtsituation da aus dem Weg gegangen zu sein und jetzt mal rein aufs Profitennis bezogen, halt jetzt auch nicht 4 Turnierwochen verloren zu haben, die natürlich schon, ja, ein ganz schön großer Anteil an einem Jahr sind und für alle Spieler, die da waren, natürlich jetzt aufs Tennis bezogen, halt schon auch ungünstig sind neben der Gesamtsituation.
Also das Turnier ist viral gegangen, auch obwohl du gar nicht vor Ort warst, aufgrund der schlimmen Situation natürlich. Bei diesem Challenger-Turnier wurde unter anderem das Match zwischen dem Japaner Matsuoka und Ostap Penkov aus Weißrussland am Dienstag, den 3. März gegen 13 Uhr Ortszeit unterbrochen. Im Internet verbreitete Videoaufnahmen zeigten, wie beide Spieler und der Schiedsrichter eilig den Platz verließen. Matsuoka postete das Video auf seinem Instagram-Kanal und schrieb dazu, dass ein Alarm ausgelöst und das Spiel daraufhin unterbrochen worden sei, also Raketenalarm. Daraufhin gab es, und da bin ich dich jetzt wieder ein, zwei Mails von der ATP. Also die haben erstmal zugesagt, dass sie für die Dauer des Aufenthalts für Hotel und Essen und so aufkommen. Und die Spieler fanden das natürlich auch erstmal gut. Und dann kam eine Gemütszustandsänderung, als dann dienstags eine E-Mail der ATP kam um 9:30 Uhr, dass das Turnier gecancelt wurde. Darauf das Turnier auch. Und in einer weiteren Mail hat die ATP dann geschrieben an die Spieler, dass sie einen Charterflug am Donnerstag, den 5. März, organisieren von Muscat aus um 3 Uhr nachmittags nach Milan, also nach Mailand. Und dass das Ganze, und jetzt kommen wir zum Kern des Problems, 5.000 Euro oder Dollar, warte mal, Euro kosten soll pro Spieler. Und jetzt kannst du natürlich mal einordnen, dass ich glaube, 5.000 Euro, das macht nur der potenzielle Turniersieger bei dem Challenger-Turnier, den es ja gar nicht gab, richtig?
Ja, das würde ich in der Situation gar nicht so sagen. Es ist denkbar ungünstig, dass du natürlich abwägen musst, wie viel dir deine eigene Sicherheit und das schnelle Ausreisen aus dem Kriegsgebiet dann wert ist. Ich denke schon, dass das im Endeffekt dann jeder Spieler gemacht hätte, aber jeder hat halt auch noch auf Alternativen gewartet und auf mehr Infos, weil viele sind natürlich auch nicht alleine. Und wenn du dann noch einen Trainer dabei hast oder ein Physio, dann bist du direkt mal bei 10.000 Euro. Und ja, ich glaube, an allererster Stelle steht halt die Sicherheit. Da ist man schon bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Letztendlich ist es zum Glück nicht zu diesem Dilemma gekommen, weil die ATP die Kosten dann vollends übernommen hat. Die Spieler waren, was ich gehört habe, halt nicht so begeistert von der ersten E-Mail, weil sie es nicht verstehen konnten, wie ja 5.000 Euro da zustande kommen. Bin ich natürlich immer erstmal ein bisschen zurückhaltender, weil ich keinerlei Hintergrundinformationen habe, wie viel der Flug vielleicht ursprünglich gekostet hat. Vielleicht hat die ATP schon 1,5 Millionen gezahlt und das ist dann die Summe, die sie halt ja dann leider auf die Spieler abwälzen müssen. Es ist am Ende jetzt eh anders gekommen und die ATP hat glücklicherweise alle Kosten der Abreise der Spieler übernommen. Ich finde, das steht auch in einem gesunden Verhältnis in dieser Ausnahmesituation, gemessen an dem, was die ATP grundsätzlich verdient, was das für ein erfolgreiches und großes Business ist, finde ich das absolut in Ordnung, dass da die Kosten übernommen wurden. Ganz interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass die PTPA sich da nochmal wieder ins Spiel gebracht hat und mich auch, weil ich da im Verteiler bin, die Nachricht erreicht hat, dass die PTPA die Hälfte der 5.000 Euro eines jeden Spielers erstatten würde, dass sie die Zusage geben, Alle, die den Flieger nehmen für die 5.000, können das Flugticket einreichen, bekommen dann die Hälfte zurück. Das fand ich eigentlich auch nochmal eine sehr, sehr coole Aktion von denen. Im Endeffekt haben dann sehr, sehr viele die Route mit dem Auto in den Oman gewählt und sind von dort aus dann ja, über mehrere Stationen dann zu ihren Enddestinationen gekommen und waren natürlich dementsprechend teilweise auch über 24 oder 30 Stunden unterwegs. Ein Mannschaftskollege von mir aus Berlin war auch vor Ort und mit dem hatte ich danach auch Kontakt und habe ihm Nachricht geschickt, dass ich froh bin, dass er wieder zurück in Deutschland ist und dass er ja sein Zuhause genießen soll. Und ja, er war jetzt auch, ich will nicht aufgelöst, aber er war schon, war schon belastend, die Situation natürlich, weil ja, wie diese Kriegszustände glücklicherweise in Zentraleuropa so jetzt in der aktuellen Generation nicht kennen. Und ja, da möchte man natürlich dann nicht gerade für ein Turnier vor Ort sein. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Voll. Man muss das ja auch nochmal vielleicht, ich habe das vorhin so in dem Monolog so nebenher gesagt, ne? Aber da waren zwei Profispieler auf dem Platz und die mussten den Platz verlassen, wie alle Schiedsrichter und Linienrichter und wer sonst noch da war, wegen einem Raketenalarm, ne? In wenigen Kilometern entfernt. So, das ist einfach die Notsituation der Notsituation. Ja, wir leben hier in einem friedlichen Land. Wir haben das ja auch schon, ich habe das hier mal erwähnt, oder letztens ja auch zum Ukraine-Krieg, ne? Wir können darüber reden, aber wir wissen es nicht, wie es ist, wenn dein eigenes Land angegriffen ist und wie du dich dann letztlich fühlst. Wir können Empathie zeigen, aber wir wissen nicht, wie es sich anfühlt. Und genauso ist es dann auch, wenn du in dieser Notsituation bist. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, erst wenn du es zum ersten Mal erlebst, ne? Wer schon mal in der Panik war, in der Massenpanik, in einer lebensbedrohlichen Situation. Ich habe so eine ganz extreme Situation noch nie erlebt. Und da sind wir ja alle Menschen und jeder empfindet das einfach individuell anders. Und das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage dazu gewesen, Wolli. Mit wie vielen Spielern du in Kontakt warst und wie so, ja, der Mittelwert der Gefühle war. Also haben die sich sicher gefühlt vor Ort? Gab's irgendwie richtige Panikmomente, wurde das alles ein bisschen heißer gekocht. Also zum Beispiel Rublev war sehr gechillt in seiner Pressekonferenz in den Wales dann. Medvedev hat das Ganze so ein bisschen dramatischer erzählt, aber die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich in den Pressekonferenzen. Was hattest du für einen Eindruck von deinen Profikollegen?
Ja, also das meiste habe ich eigentlich passiv über Social Media mitbekommen und war dann mit dem einen oder anderen dann, wie ich gerade gesagt habe, auch im persönlichen Austausch, einfach um zu fragen, wie es denen persönlich geht. Und das, was ich so rausgehört habe, war, dass es jetzt bei denen keine Paniksituation oder keine akute Lebensgefahr gab, aber ein Gefühl, was wahrscheinlich sehr weit über ein Unwohlsein und ein ungutes Gefühl hinausgeht. Also eine sehr belastende Situation, ohne dass es vielleicht unaushaltbar ist, aber das fällt mir auch wirklich schwer, jetzt aus der aktuellen Situation hier aus Frankreich darüber zu sprechen und das einzuordnen, wie es für die war. Ich versuche es nur so gut es geht wiederzugeben.
Voll.
Und die waren einfach sehr, sehr froh, da raus zu sein und wünschen es keinem, das mal zu erleben. Und die waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ey, war jetzt echt entspannt oder mal, wir hätten noch spielen können. Das habe ich nicht in einer Silbe gehört. Und ich hatte nur eine in Ansätzen vergleichbare Situation, als 2020 Covid ausgebrochen ist. Da war ich in Südafrika und da wurde das Turnier dann auch abgesagt und man wusste nicht, wann man heimkommt, ob die Flughäfen, wie lange die noch aufhaben, wo man landen darf, wie man sich dann weiter von den Flughäfen nach Hause fortbewegen kann. Das war ein bisschen anders, aber trotzdem kann ich in Ansätzen nachvollziehen, wie es ist, Tennis einfach mal komplett über Bord zu schmeißen und in einer Situation zu sein, wo es nur darum geht, okay, wie komme ich heim? Wie komme ich am schnellsten heim, und am sichersten?
gute Schlussworte zu dieser Thematik. Wir kommen zum letzten Thema heute in diesem öffentlichen Teil unseres Podcasts. Am 7. März hat uns über unsere Instagram-Seite advantage-podcast eine sehr nette Nachricht von unserer Stammhörerin Lea erreicht. Danke Lea dafür. Wir haben sehr, sehr viele mitdenkende HörerInnen und auch sehr selbstständige HörerInnen, die auch immer mal wieder Themenvorschläge geben. Und sie hat geschrieben, ich lese das einfach mal vor. Hi, ich hoffe, euch beiden geht es gut. Ich weiß nicht, ob ihr selbst bereits den gestrigen Instagram-Post von WTA-Spielerin Pana Udvardi gesehen habt, aber ich fände es super spannend und in Klammern und meiner Meinung nach auch wichtig, wenn ihr diese Thematik in Klammern Sportwetten, Drohungen gegenüber Spielern, Familien etc. Klammer zu, eventuell in der kommenden Folge ansprechen könntet. Vielleicht könnt ihr euch das ja mal anschauen. Freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Und Lea, ich hatte das tatsächlich gesehen und schon mal so, ich habe hier immer so Notizen, die ich ansammle für die nächste Folge, gesehen. Deswegen schön, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Ist natürlich kein schönes Thema. Wally, du hast dir den Post vorhin auch angeschaut. Dich wird es wahrscheinlich nicht überrascht haben, die Thematik. Ich habe parallel mal, oder wir sollten vielleicht den Post auch, damit alle auf derselben Dings sind. Einen Moment, ich habe ihn mir hier aufgemacht. Jetzt funktioniert mein Internet gerade nicht. Wally, hast du ihn vorliegen? Relativ zeitnah?
Das kriegen wir doch hin.
Ich komme gerade nicht auf ihre Seite drauf.
Hast du dein Datenvolumen schon wieder aufgebraucht?
Nee, ich weiß nicht, woran es gerade liegt tatsächlich. Kannst du vielleicht die wichtigsten Punkte kurz einmal vorlesen? Du musst nicht den ganzen Post vorlesen oder einfach zusammenfassen, um was es geht, so wie du dich am wohlsten fühlst.
Mhm. Okay, also sie hat geschrieben... last night around midnight, I received several very disturbing messages on WhatsApp from an unknown number on my personal phone. The person told me that if I don't lose the match today, they would harm members of my family. They said they knew where my family lives, what cars they drive, and that they had their phone numbers. They even sent photos of my family members and a picture of a gun. Und dann hat sie die Nachricht nochmal in ihr Bild rausgescreenshottet und dann auch noch das Bild von einer Hand, die eine Pistole hält, auch noch eingefügt. Und das ist natürlich eine Situation, die nochmal viele, viele Barrieren durchbricht und so über dieses Wettbeleidigungsthema hinausgeht, wie wir es in der Form zumindest öffentlich noch nicht mitbekommen haben.
Ich habe heute mal meine Pflicht getan und habe bei der ITIA nachgefragt, den Pressechef, mit dem ich im guten Austausch stehe. Und der hat gesagt, dass generell die Tennistouren zuständig sind für diese Art von, also wenn es wirklich echte Bedrohungen sind und es nicht jetzt um konkret das Matchfixing geht oder Doping und so weiter, sondern wirklich ja richtige kriminelle Aktivitäten. Und ich habe es ja auch, glaube ich, mitbekommen, dass dann tatsächlich die Botschaft ja in der Türkei Polizisten sowohl zu dem Spiel geschickt hat, als auch zu ihren Familienangehörigen. Und sie hat sich auch ausdrücklich dann nochmal in einem zweiten Post später dafür bedankt. Was sehr interessant ist, Wally, mein Kontakt bei der ITIA hat auf meine Frage, wie oft denn diese Intensität, du hast es ja super beschrieben, also diese Art von Scheiße passiert, und er hat geschrieben, way too often, in short, I think there have been several in the last few weeks, I've seen media reports of at least 3 players who have had similar threats. Und die ITIA hat das jetzt auch auf ihre Agenda geschoben und guckt mit den Touren sich das genau an, aber das ist natürlich eine neue Eskalationsstufe, ne?
Ja, ich glaube, Das ist auch dann irgendwie gar nicht, kaum noch Zuständigkeitsbereich der Tour.
Ja, das ist Kriminalität, klar.
Genau. Es ist heftig. Also die krasseste Situation, die ich, glaube ich, mal hatte, war, dass sich jemand zu mir und einem Kumpel ins Café gesetzt hat und wir haben abends gespielt und in einem, weiß nicht, kaum zurechnungsfähigen Zustand. Ich weiß nicht, ob angetrunken oder einfach verrückt und ganz, ganz komische Sachen gefragt hat, und einfach so klar machen wollte, dass es keine Option ist, heute zu verlieren. Und ja, weil er wusste, dass wir Tennisspieler sind und so, und das hat uns ein krass mulmiges Gefühl gegeben. Und dann, als wir dann damals zum ATP Tour Manager gegangen sind, ja, hat er so ein bisschen runtergespielt und meinte, ja, die Anlage ist sicher und so. Genau, aber das war in der Situation einfach unglaublich, nicht nur unangenehm, sondern ja, hat einem wirklich ein mulmiges Gefühl gegeben. Und da habe ich auch im Match öfters dran gedacht, und ich hätte auch irgendwie an ihrer Stelle verstanden, wenn sie sich nicht in der Lage dazu gesehen hätte, das Spiel zu spielen und rausgezogen hätte oder wie auch immer. Weil, ja, du willst ja nicht ausmalen, wozu Leute imstande sind, weil das ist halt, wie gesagt, schon nochmal eine andere Stufe, als jemanden zu beleidigen oder eine Krankheit oder den Tod zu wünschen oder mal zu schreiben, ja, pass auf, wenn du nächstes Mal da und da bist. Solche konkreten Sachen dann wirklich ja, runterzuschreiben und abzuschicken, das ist schon wirklich heftig. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht noch weiter in unserem Sport oder auch in anderen Sportarten irgendwie die Runde macht und es mehr solche Vorfälle gibt. Aber es ist schon krass, wo das Ganze schon, ja, hingeführt ist.
Ich möchte die Informationen, die ich weitergeleitet bekommen heute habe, noch ein bisschen konkreter, das habe ich eben nicht so gut gelöst. Die ITA hat mir heute gesagt, dass sie sich der Sache im Klaren sind und sich das angucken und dass aber solche Drohungen und abusive Messages generell von den Touren behandelt werden. Die ATP und WTA haben Systeme und Software, die das tracken und die mit dieser Art von Sachen sich auseinandersetzen. Die ITIA selbst kann nur eingreifen, wenn jemand aus dem Tenniszirkus involviert ist. Also wenn jetzt ein Trainer oder irgendjemand aus der Entourage solche Drohungen macht, dann hat die ATIA praktisch Mittel einzugreifen. Ansonsten ist es, wie gesagt, ganz normales Strafrecht etc. Und genau das wollte ich nochmal konkret ausführen. Ansonsten habe ich zu deiner Antwort noch zu sagen, dass das klang so, als hätte sich dieser ATP-Supervisor nicht gerade sehr von seiner besten Social Skills-Seite gezeigt, wenn du besorgt da ankommst und er nicht so richtig irgendwie das so, naja,
Ja, also es
so
war nicht der
klang.
Supervisor Tour Manager, aber der halt für Spielerbeziehungen da ist. Ja, aber du weißt ja auch nicht, wie oft er das schon gehört hat, was der wirklich in dem Moment machen kann. Das war halt seine Antwort. Die fand ich natürlich jetzt nicht so befriedigend, aber auf der anderen Seite, was hätte er jetzt groß machen können? Wir hatten weder Bilder noch Daten noch irgendwas von der Person. Und im Endeffekt hat mich das Gefühl eigentlich begleitet, bis ich wirklich den Turnierort verlassen habe. Genau, aber das war nur noch mal meine Anekdote
Einfach
dazu.
nur geisteskrank Fotos von der Familie vor den Spielen und wenn du nicht verlierst, dann tun wir denen was an. Das ist wirklich also Abschaum. Okay. Harter Übergang. Wir sind durch mit unseren Themen. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen gerade vom Kopf her gerade in dieser Thematik drin, die natürlich
Ja, das waren so heftige Themen, über die ich
ja.
jetzt auch die letzten 20 Minuten da antworten musste.
Ich
War
muss mich
nicht
gerade mal ein
ganz so
bisschen,
leicht.
ja, wir müssen uns kurz mal ein bisschen sammeln, was ich eigentlich noch sagen wollte. Also erstmal vielen Dank, dass ihr Geduld hattet, 3,5 Wochen, bis zur nächsten Folge, dass ihr uns so supportet. Also wir haben wirklich, ich habe jetzt nicht mit Roddy drüber gesprochen, aber ich habe auf meiner privaten Seite Nachrichten bekommen, wann kommt die neue Folge. Wir haben auf unserer Advantage-Seite mehrere Nachrichten bekommen und wie gesagt auch so Themenvorschläge. Das finde ich persönlich am coolsten, Wally, wenn sich Hörerinnen wirklich Gedanken machen. Und ich habe auch wirklich halt das Gefühl, dass die das halt so wertschätzen, dass halt diese Themen auch angesprochen werden. Das finden wir auch beide wichtig, haben wir auch letztens drüber geredet. Das wollte ich sagen, großes Dankeschön. Wir werden gleich noch ein paar wenige Minuten für die Patreons reden über das Thema Nachwuchs im DTB, da gab es eine schöne Folge in einem größeren Podcast von Becker Petkovic, die Barbara Rittner zu Gast hatten. Da werden wir einfach noch ein paar Minuten unseren Senf dazu geben. Den könnt ihr hören dann hinter der Paywall bei patreon.com/advantagepodcast. Diesen kleinen Extra-Teil als Goodie für eure Unterstützung, für die wir uns natürlich auch herzlich bedanken. Und Wolli, wenn ich nichts vergessen habe, dann gebührt dir das letzte Wort und ich danke dir heute für deine Zeit, hat Bock gemacht.
Ja, absolut. Ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Supporten, fürs Dranbleiben, fürs Interagieren mit uns. Macht uns immer sehr, sehr, sehr viel Freude. Und für alle, die wir gleich wieder hören, sage ich mal, bis gleich im Extra-Teil. Und dann alle anderen auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und sportlich. Ciao, ciao.